Hallo und herzlich willkommen zum Zukunft Rechtsmarkt Podcast. Das ist der Podcast für alle, die heute den Rechtsmarkt von morgen gestalten. Ich bin Nadine Lilienthal, Rechtsanwältin, Coach und Gründerin von LegalLieb. Heute spreche ich mit Werner Hansch und Marc Ellerbrock. Und zwar über ihr Startup Zockerhelden. Als ich mir die Aufnahme im Nachgang nochmal angehört habe, habe ich gemerkt, dass ich wirklich ganz schön aufgeregt klinge. Davon war ich selber tatsächlich etwas überrascht, aber ja, es war auf jeden Fall super spannend und aufregend und auch sehr inspirierend, mit den beiden zu sprechen. Besonders Werner, der sich mit 84 Jahren entschieden hat, nochmal ein Start-up zu gründen und als Fußballkommentator ja zu einer der bekanntesten Stimmen Deutschlands zählt, auch tatsächlich bei Promi Big Brother 2020 gewonnen hat, indem er, und das wird auch heute eine große Rolle spielen, über seine Glücksspielsucht gesprochen hat, die ihn einige Jahre umgetrieben hat. Jetzt aber zu diesem Zeitpunkt auch wieder dazu führt, dass er heute eine neue und sinnvolle Tätigkeit gefunden hat, die ihn, das ist jedenfalls mein Eindruck aus dem Gespräch, tief erfüllt und der er gemeinsam in Partnerschaft mit Marc Ellerbrock nachgeht, der als Rechtsanwalt tätig ist. Ich will aber gar nicht mehr vorwegnehmen und wir starten jetzt auch schon gleich rein in diese Folge, die, finde ich, wirklich zu Herzen geht. Hallo Werner, hallo Marc. Ich freue mich total, dass ihr heute hier seid und bin extrem gespannt auf das Gespräch und was ihr alles zu berichten habt. Werner, vielleicht magst du starten und ja, ich glaube, du bist sicherlich den meisten Zuhörern ein Begriff. Ich glaube, deinen Namen haben einfach viele schon mal gehört und deine Stimme sicher auch. Vielleicht kannst du ein bisschen über deinen Werdegang berichten und auch erzählen, wie du dahin gekommen bist, denn jetzt ja in gewisser Weise eine Kanzlei mitzubetreiben beziehungsweise mit einer Kanzlei zusammenzuarbeiten. Und ja, du widmest dich ja auch einem sehr wichtigen Thema, nämlich der Glücksspielprävention. Vielleicht kannst du uns einmal erzählen, wie du dahin gekommen bist.
Ja, wie viel Zeit haben wir? Ja, ich habe eine, muss ich sagen, wirklich zu, gar nicht so erwartende Karriere als Sportreporter hingelegt. Ich finde mir, dass einer vor 50 Jahren gesagt hätte, ich hätte die Stirne gekloppt und gesagt, bist du bekloppt? Es ist aber so gewesen. Ich hatte dann schon relativ Erfolg, bin auch einige Auszeichnungen bekommen in diesen Jahren. Und mein großes Problem war, als es dann zu Ende ging. Ich wurde 65 Jahre alt und wie das dann so ist, ich war ja fest angestellt dann in der letzten Phase beim Sender Sat.1. RAN Sat.1 Fußball hieß unsere Plattform. Und ich war Chefreporter und plötzlich war Schluss. Es war aus. Mit 65 ist das halt so. Ich wollte es zuerst gar nicht glauben, weil ich so intensiv mit der Aufgabe verwachsen war, Bewegungsabläufe auf einem grünen Rad durch meine Stimme und meine Sprache so zu vermitteln, was offensichtlich viele andere Menschen an Freude haben. Und das war für mich sehr verhängnisvoll, weil dann kam eine Phase des Lebens, auf die muss man vorbereitet sein. Und was du dann machst, das ist dann im Prinzip nicht so entscheidend, ob du Briefmarken sammelst oder Rosen züchtest. Aber es muss Sinn machen. Ja, diese Lebensphase muss dir noch Sinn vermitteln. Und ich stand da, ich hatte gar nichts, ich hatte nur noch Zeit, viel Zeit. Das war für mich sozusagen das Eingangstor zur Hölle. Bin dann leider spielsüchtig geworden. Sportwett, Oliver Kahn, hat mich nie interessiert. Ich als Torwart natürlich, habe ich oft übertragen, immer erlebt, wenn er dann sein Gebiss gezeigt hat. Anderes ist hatte ich meinen Spaß dran. Nein, das war kein Thema für mich. Ich bin über Pferdewetten gestolpert. Das war so und bin ziemlich tief gefallen, sehr steil runtergefallen, bis es nicht mehr ging. Ich habe alle Phasen durchlebt, die man in so einer Suchtkarriere erleben kann. Und dann habe ich Gott sei Dank irgendwann mal doch einen Glücksmoment in meinem Leben. Ich bin in dieses Reality-TV-Format hineingekommen, Grund Big Brother, und da war ich schon 81 Jahre. Das war unglaublich, dass ich das überhaupt geschafft habe, da hinzukommen. Da waren ja nur junge Mädchen und junge Frauen. Die waren hinten gut gepolstert und vorne auf. Und die haben sich dann immer sehr gut aufgestellt, wenn Kameras angingen. Damit konnte ich nichts anfangen. Und tatsächlich, das war das Format, in dem ich mich gnadenlos outen musste. Es war gleich am Anfang. Da hörst du den großen Bruder Werner kommen in die Räuberhöhle. Das Sprechzimmer. Da sitzt du dann, du hast nur zwei Kameras vor dir, den großen Bruder siehst du nicht, du hörst ihn. Dann kam die Frage, sag mir, weshalb bist du hier? Das war für mich ein ganz entscheidender Punkt. Was mache ich da? Erzähle ich dir jetzt so eine Schote, wie ich sie vielen Gläubiger vorher erzählt hatte, oder sage ich jetzt endlich, lass ich jetzt die Hose runter bis an die Sprunggelenke. Gott sei Dank, sage ich heute, bin ich die Kraft, über die Latte zu springen. Es war wie ein Stabhochsprung. So eine Latte brauchst du dann. So hoch ist die Mauer der Scham, weil ich ja wusste, wir hatten zu der Zeit jeden 1,5 Millionen Zuschauer. Nicht wahr? Und da war mir klar, da werden jetzt draußen welche sitzen, die sagen, hast du das von dem gedacht? Wie war der? Ja, das war ganz furchtbar. Und damit muss ich leben. Bis heute muss ich damit leben. Aber als ich dann rauskam, dann habe ich Waschkörbeweise Post bekommen, wo Menschen mir geschrieben haben, die mir Komplimente gemacht haben dafür, dass ich in meinem Alter noch zu einer solchen Lebensbeichte fähig war, das haben doch viele Menschen als sehr gut empfunden. Und für mich ist dann nach einer erfolgreichen Therapie, Gott sei Dank, professionelle ärztliche Therapie in Verbindung mit einer Mitarbeit in einer Selbsthilfegruppe ganz wichtig. Ganz wichtig, ja. Denn da hast du nicht diese Mauer der Scham, sondern da sind alle Menschen, die das selbe Problem haben. Da kannst du dich outen, ja. Und das hat mir sehr gut getan. Und daraus bin ich als geheilt hervorgegangen und bin heute jetzt auf der anderen Seite der Front sozusagen. Ich mache heute Auftritte vor Menschen, die von derselben Krankheit bedroht sind, erzähle ihnen, was anderes habe ich ja nicht. Ich habe nur meine eigene Suchtgeschichte. Und daran versuche ich, Menschen sozusagen sauber zu halten. Ich bin froh, dass ich das 3 Jahre schon jetzt gemacht habe. Und ich hoffe doch mit einigem Erfolg. Und daraus ist ja nun jetzt auch meine Zusammenarbeit mit Marc Ellerbrock hervorgegangen in diesem neuen Start-up. Stell dir mal vor, in meinem Alter bin ich noch Gründer eines Start-ups, ja. Wer hätte das denn geglaubt? Ich bin wahrscheinlich der Älteste, zumindest in Deutschland. Weiß ich nicht. Aber so kann ich es mir jedenfalls vorstellen. Und ja, wir haben zwei Aufgaben. Also meine Aufgabe wird in erster Linie das sein, was ich immer gemacht habe seit 3 Jahren. Ich versuche, die Menschen zu erreichen mit ihrer Krankheit, um sie da rauszuholen, so gut wie es gelingen kann. Und für das Juristische ist mein Partner Ellerbrock zuständig, den wir natürlich hier sehen jetzt gleich und den ich nochmal herzlich begrüße.
Ich finde es mega, mega cool und total beeindruckend. Und zwar, also aus zwei großen Gründen. Einmal glaube ich, ist es immer, und zwar in jedem Alter, eine totale Aufgabe, über diese innere Scham zu steigen, egal welches Thema das jetzt für einen betrifft. Aber wenn das ein Thema ist, wo ich einfach selber das Gefühl habe, damit möchte ich mich nicht zeigen, ja, auf der anderen Seite ein totales Wachstum, das zu tun und aber wirklich diesen Schritt zu machen, das ist ja einfach unglaubliche Entwicklung, dahin zu kommen und dann okay mit dem zu sein, was man macht. Und aber ja auch ein großer Befreiungsschlag, wie du es auch geschildert hast. Und dann natürlich nochmal ganz besonders, und da hast du ja auch einfach eine Wahnsinnsvorbildfunktion, zu sagen, hey, man kann das jederzeit machen. Und darin liegt dann auch, selbst wenn man über 80 ist, die Möglichkeit ja nochmal neu anzufangen. Daraus in einer ganz neuen Form nochmal einen Erfolg zu machen. Und das finde ich ist total, also für mich einfach ein super tolles Vorbild, das zu sehen, wie man das so transformieren kann. Deshalb, also ich bin wirklich total glücklich, dass du heute im Podcast bist und diese Botschaft teilst, weil ich die einfach so wahnsinnig wichtig finde. Und also mich hat das auf jeden Fall auch total ergriffen. Ich fühle mich wirklich ganz stark berührt von dem, was du erzählt hast. Und ja, danke dir da auf jeden Fall sehr für deine Offenheit und auch einfach für die Person, die du da bist und mit der du das so gestaltet hast, finde ich echt total cool. Und ja, bin natürlich auch als Juristin gespannt, wie sich das Ganze denn jetzt gestaltet in der Zusammenarbeit mit Marc. Und vielleicht, Marc, kannst du aus der Anwaltssicht erzählen, wie ihr da jetzt zusammenarbeitet bei dem Thema.
Ja, das mache ich gerne. Es ist so, dass Werner und ich eigentlich eher zufällig zueinander gefunden haben. Ich habe irgendwann mal, als ich als Anwalt mit dem Thema Online-Glücksspielverlust schon befasst war, von Werners Geschichte erfahren und ich habe mich einfach an den Rechner gesetzt, habe eine E-Mail an ihn geschrieben und zu meiner großen Überraschung kam wirklich eine Rückmeldung. Vielleicht das noch ganz kurz zum Hintergrund, wie es eigentlich zu unserer Zusammenarbeit gekommen ist. Wir haben uns dann auch ziemlich schnell im Fußballmuseum in Dortmund getroffen, das erste Mal persönlich kennengelernt. Ich war durchaus aufgeregt, weil ich muss dazu sagen, ich bin Fußballfan, ich kenne Werners Reportagen. Die Stimme von Werner hat mich durch meine fußballbegeisterte Jugend begleitet. Und als wir uns dann da getroffen haben, war das für mich schon eine ganz tolle Sache. Und wir haben, glaube ich, beide gemerkt, dass die Chemie einfach auch stimmte von Anfang an. Und dann haben wir überlegt, was kann man machen und wie kann man es machen. Und wir sind eigentlich sehr schnell natürlich zu dem naheliegenden Ergebnis gekommen. Wir haben hier zwei Kernkompetenzen, die Werner und ich verkörpern. Das ist einmal bei mir der juristische Teil, logischerweise die Rückforderung von Online-Glücksspielverlusten. Und das ist bei Werner seine Lebensgeschichte, verbunden mit seinem Bekanntheitsgrad, über den man natürlich sehr viele Menschen erreichen kann. Mittlerweile kann man eigentlich sagen, wir sind 2 Wochen am Start, aber wir sind schon gut eingespielt. Das heißt, uns kommt es tatsächlich darauf an, die betroffenen Personen, die sich über Zockerhelden, über unseren Startup, über die Internetseite bei uns melden, nicht nur juristisch zu begleiten, sondern auch zu begleiten in ja, dem Symptom der Spielsucht. Die meisten Mandanten sind tatsächlich spielsüchtig, das kann man sagen. Bezeichnen sich auch selber als solche. Und natürlich sind weder Werner noch ich Psychologen oder anderweitig geschult. Wir merken aber beide, dass die Ansprache schon sehr viel bringt. Ich führe häufig Telefonate, in denen es nicht nur um juristische Sachverhalte geht, sondern wo man tatsächlich relativ schnell auf den Suchtaspekt zu sprechen bekommt. Vielleicht ein Beispiel aus der Praxis. Gestern rief mich ein Mandant an, der tags zuvor bei Werner in einer Präventionsveranstaltung in Recklinghausen war. Und ich merkte eigentlich relativ schnell, der wollte mit mir nicht über juristische Themen sprechen, der wollte über Werners Vortrag mit mir reden. Und das haben wir auch tatsächlich 20 Minuten lang gemacht. Und wir haben uns dann darauf verständigt, dass der juristische Aspekt seiner ganzen Angelegenheit in einem weiteren Telefonat erledigt wird. Und da merkt man schon, so verzahnen sich die Aufgabenbereiche. Und ich glaube, dass wir da in der Tat vor dem Hintergrund der Gesamtaufgabe, die wir uns gestellt haben, Prävention und Rückholung von Geldern, gut zusammenarbeiten. Mhm.
Wer hat denn jetzt die Möglichkeit dazu, sich an euch zu wenden? Also insbesondere diese Rückholung von Geldern. Also was für Personen sind das, die da Chancen haben, dass das auch funktioniert?
Versuche es so knapp wie möglich zusammenzufassen. Online-Glücksspielanbieter, also Casinos, Sportwettenanbieter, hatten in den vergangenen Jahren keine Lizenz, um am deutschen Markt aufzutreten. Das hat sie allerdings wenig interessiert. Sie haben ihr Spielangebot trotzdem über das Internet zugänglich gemacht. Hat jetzt allerdings zur Folge, dass aufgrund der fehlenden Lizenz der Glücksspielvertrag nichtig ist und dementsprechend Verluste zurückgefordert werden können. Die betroffenen Gruppen sind weit gefächert. Das ist eine Erfahrung, die ich jetzt über Zockerhelden wieder mache. Es sind alle sozialen Gruppen betroffen. Es sind sowohl Männer als auch Frauen betroffen. Es sind alle Altersstufen betroffen. Es zieht sich also wirklich durch die gesamte Bevölkerungsstruktur, die wir haben. Und meistens sind diese Menschen tatsächlich, ja, in Not, anders kann man es nicht sagen, weil durch diese unselige Glücksspielsucht teilweise wirklich Existenzen bis in die Grundfesten erschüttert wurden. Und da haben wir natürlich in der Tat zwei Aufgaben. Auf der einen Seite geht es, und das ist Werners Aufgabe, um die Frage der Prävention. Werner versucht ganz konkret, da kannst du gleich, Werner, noch viel mehr dazu erzählen, Hilfsangebote verfügbar zu machen. Er sucht Suchthilfegruppen raus, Selbsthilfegruppen. Er sucht professionelle psychologische Hilfe, versucht da die Betroffenen zu bewegen, dazu zu bewegen, sich in diese bewährten Hände zu geben. Auf der anderen Seite meine Aufgabe, die ja eigentlich ein bisschen prosaischer ist, vielleicht auf den ersten Blick, aber nichtsdestotrotz wichtig. Will man diesen Leuten einen Neustart ermöglichen, dann muss natürlich auch der finanzielle Schaden in irgendeiner Art und Weise begrenzt werden. Ansonsten starten die tatsächlich mit einem gigantischen Schuldenberg aus dem Nichts heraus. Wenn es uns gelingt, nach Überwindung der Sucht, Optimalfall, auch die finanziellen Voraussetzungen für einen Neustart zu schaffen, durch unsere juristische Arbeit, dann ist das ein rundum gelungenes Paket am Ende.
Werner, was hat dir denn gesagt, dass Marc der richtige Partner für so eine Zusammenarbeit ist?
Ja, also ich war ja schon beeindruckt. Ich war durch die Art und Weise, wie er auf uns zugekommen ist und auf mich. Und dann haben wir uns, wie gesagt, da in dem Fußballmuseum gesehen und getroffen. Und natürlich hat er erst mal erzählt, wie lange er mich eigentlich schon kennt oder meine Stimme kennt. Das hat mich natürlich gefreut. Das hat mich auch ein bisschen geschmeichelt, sage ich ganz ehrlich. Und ja, wir haben dann noch ein kleines Video aufgenommen. Das war, glaube ich, für seinen Vater, den ich auch herzlich grüße auf diesem Wege noch. Hat mir alles sehr gefallen. Also jedenfalls dieser menschliche Aspekt spielte am Anfang natürlich eine große Rolle. Ich habe ein großes Interesse daran. Ich nenne sie ja Blutsauger. Für mich sind das Blutsauger, diese Anbieter auf der anderen Frontseite, diese Online-Casinos, diese Sportwettenanbieter. Das wissen wir ja heute, gerade bei diesen Sportwetten, das ist mit einem großen Suchtrisiko verbunden. Und viele junge Menschen, die haben doch ihre Clubs alle, auf die sie schauen, die wetten sie dann auch. Da kannst du ganz schnell durchfallen. Das ist ganz furchtbar, vor allen Dingen, dass der große Fußball sich heute im Prinzip auch verkauft hat an diese Glücksspielanbieter, die DFL, der Fußballverband. Und was mich am allermeisten ärgert und richtig sauer macht, dass die große ARD, ein öffentlich-rechtlicher Sender, da gibt es Gremien, Rundfunkräte, da siehst du Psychologen, Philosophen, Soziologen. Und nicht einer hat mal gefragt, was macht ihr denn da? Ihr verkauft euch an einen Blutsauger. Und jetzt siehst du jedes Mal in jeder Fußballsendung, du kannst es gar nicht übersehen, immer wieder diese roten Telefone. Ja, das Original. Nicht wahr? Das ist ganz schlimm. Und wie gesagt, da werden sehr, sehr viele, gerade junge Menschen, reinfallen. Das ist meine große Sorge. Das werfe ich diesen Sender ganz speziell besonders vor. Ja, und was ich heute noch machen kann, im Prinzip ist es immer dasselbe. Nicht? Also ich kann zu juristischen Sachen kann ich nichts aussagen. Ich kann nur das einbringen, was ich selber vorgelebt habe in dieser Zugschleife. Das ist so furchtbar. Du kannst es dir nicht vorstellen. Du sitzt am Tisch morgens beim Frühstück. Du guckst in deine Tasche, da sind noch 2,50 €. Aber du weißt, heute Nachmittag laufen wieder Pferde über grünes Gras in Punchestown oder in Ascot. Sie können doch alle nicht verlieren. Ich habe sie doch ganz bewusst rausgesucht. Das Dumme war nur, diese Böcke haben alle nicht gewonnen. Nicht wahr? Und dann bist du wieder da am nächsten Tag. Es ist unglaublich. Bei mir war es am Ende so, alles, was mich ausgezeichnet als Persönlichkeit, war weg. Ich war eine leere Fleischhülle. Denn sonst hätte ich doch niemals auf solch einen Weg hinabgleiten können, dass du da Menschen Geschichten erzählst, die alle nicht stimmen, nur damit sie dir Geld geliehen haben, um wieder deiner Sucht zu frönen. Das ist so. Und es ein Ansatz. Ich kenne viele Menschen, die wollen alle raus aus dieser Sucht. Die wollen raus. Aber es gibt nur einen Weg. Du musst dich offen machen. Entweder hast du in deinem persönlichen Umfeld wenigstens einen Menschen, dem du vertraust und der dann auch, ich möchte mal sagen, diese menschliche Tiefe hat, eine solche Krankheit zu verstehen. Das ist ja inzwischen auch schon seit einigen Jahren offiziell als Krankheit eingeschätzt, wird ja von den Krankenkassen eine Therapie sogar bezahlt. Ja, so. Und wenn du diesen Menschen hoffentlich gefunden hast, dann mach dasselbe, wie ich damals in dem TV-Format. Lass die Hosen runter. Mach dich offen. Dann wird es immer einen Weg geben. Das Problem, und das unterscheidet die Glücksspielsucht von anderen Suchten, nirgendwo sonst kannst du so schnell in ein finanzielles Desaster hinabstürzen, wie bei der Glücksspielsucht. Das ist so. Und dann, wenn du diesen Menschen hast, wird es immer einen Ausweg geben. Du kannst mit Gläubigern reden. In der Regel werden sie oft Verständnis haben. Das wird dann schon gelingen. Und so. Aber es gibt nur diesen Weg. Und wenn du es nicht schaffst, dich offen zu machen, gibt es keine Heilung.
Du hast gesagt, für dich war das so ein Gefühl, als hättest du dich verloren. Und dann hast du dich ja wiedergefunden und der erste Schritt dazu war, dich zu öffnen und auch wirklich darüber zu sprechen. Wie bist du an diesen Punkt gekommen? Also wie hast du es geschafft, dich zu öffnen? Weil das ist ja ein ganz entscheidender Punkt, weil von da an ging es ja wieder los. Ne? Da hat sich ja dann das Ich sozusagen wieder aufgebaut.
Ja, der ganz entscheidende Punkt war natürlich der, als ich aus dem TV-Format rauskam. Ich hatte Gott sei Dank noch einen anwaltlichen Freund, der hat es mir dann zwischen die Hörner gesagt, du bist pathologisch glücksspielsüchtig und es gibt jetzt noch eine Möglichkeit, ich nehme dich jetzt an die Hand, wir gehen über die Straße, da ist jetzt der Therapeut Dr. Rogan Wallner, zu dem gehst du jetzt. Und als ich bei dem war, habe ich sehr schnell gemerkt, ich hatte wieder Kontrolle bekommen über mein Handeln. Ja. Und ich konnte dann plötzlich wieder begreifen, was ich da eigentlich gemacht hatte. Ja. Also, das war ja unglaublich. Ich hatte ja eine wunderbare Beziehung zu einer Frau. Und auf dem Höhepunkt hat die zu mir gesagt, du, pass auf, ich sag's dir jetzt. Und zwar gerade heraus, du bist glücksspielsüchtig. Und zwar in der schlimmsten Form. Da habe ich da gesessen, da habe ich gedacht, was sagt die jetzt? Ich bin glücksspielsüchtig, ich bin noch nicht krank, die ist ja verrückt, die will, dass ich jetzt aufhöre. Das wäre ja das Schlimmste, was ich jetzt machen kann. Denn ab morgen wird der große Rücklauf. Ich werde alles zurückgewinnen, was ich bis heute verloren habe. Stell dir das mal vor. So etwas habe ich in meinem Kopf mir zurechtgelegt. So, und über diesen Weg habe ich die Frau verloren am Ende. Ist ja klar. Und sowas habe ich mir eingebildet. Und dann kam dieser Moment, ich war bei diesem Therapeuten und relativ schnell bekam ich wieder die Kontrolle und konnte selber nochmal nachvollziehen, was ich da für einen Blödsinn und welchen Trümmer ich da hinterlassen hatte. Das war ganz entscheidend für mich. Und das war mein Weg. Nochmal zurück ins normale Leben.
Was ist heute für dich wichtig? Also was ist wichtig, wenn man sowas hinter sich hatte? Welche Art der Prävention kann man da in seinem Alltag betreiben, um sich vielleicht auch vor Verlockungen zu schützen? Du hast ja eben schon erwähnt, wenn man im Fernsehen guckt, dann sieht man zum Beispiel immer wieder dieses Telefon. Das stelle ich mir jetzt auch nicht so einfach vor.
Ich sage es dir ganz offen, dieses Telefon mich nie beeindruckt. Also diese ganze Werbung der Spielwettanbieter, die ich da heute erlebe, geht mir am Arsch vorbei, Gott sei Dank. Da bin ich überhaupt nicht mehr anfällig. Ja, es ist ja sowieso merkwürdig gewesen. Ich habe ja in meinem ganzen Soccerleben vielleicht drei, vier Mal eine Fußballwette gemacht. Man hätte ja annehmen können, ja, der Fußballreporter, ich war, der hat ein bisschen Sachverstand, Biscuit, nicht wahr? Der wird schon wissen, was er da wettet. Nee, mich interessiert, ich bin über Pferde gestolpert, stell dir mal vor, über Pferde. Irland, England, Frankreich. Irland, England, Frankreich. Immer dasselbe. Ja, das war es halt leider so. Und nein, nein, also ich gehe heute davon aus, dass ich geheim bin. Und ich habe auch gar keine andere Möglichkeit. Stell dir mal vor, wenn ich heute nochmal in so eine Wettbude gehe, da holen zwei Leute ein Handy raus, machen ein Foto von mir und am nächsten Tag steht das in der Bildzeitung. Dann kann ich gleich den Strick nehmen und mich aufregen. Das ist ein zusätzlicher Schutz, den ich habe zu meinem eigenen Bewusstsein. Ich bin auf der anderen Seite der Krankheit heute und da versuche ich zu helfen. Das ist meine Aufgabe und hoffentlich kann ich das noch ein paar Jahre lang machen. Würde mich sehr, sehr freuen. Das wäre auch wichtig.
Ja, das Bewusstsein, das ist so ein total entscheidender Punkt, ne? Du hast das ja eben so schön geschildert. So das erste Mal, als du damit konfrontiert warst in deiner Beziehung, hast du dann gesagt, so, hä, was hat das mit mir zu tun? Und eigentlich erst so der Moment, das ist ja mit ganz vielen Dingen so, wenn wir erkennen, ach ja, es hat ja wirklich was mit mir zu tun. Und das ist ja auch ja ein Wort, was jetzt auf mich in diesem Moment zutrifft. Erst dann kann eigentlich die Änderung beginnen. Was würdest du sagen? Also, das beginnt ja dann mit diesem Bewusstsein, aber danach kommt ja trotzdem noch ein Weg. Oder war das für dich so im Moment, wo das Bewusstsein war, da war es eigentlich relativ leicht und dann hat sich eins nach dem anderen gefügt? Oder war der Weg auch noch mal richtig schwierig und anstrengend? Also der Weg dann wirklich komplett raus?
Also war der relativ gerade für mich. Ich wurde ja dann auch aufgenommen vom Verband Glücksspielsucht. In Bielefeld sitzt er und die haben mich dann sehr schnell sozusagen eingespannt für ihre Arbeit. Ich habe dann begonnen, Vorträge zu halten. Ich war sozusagen Botschafter des Spielverbandes, ja. Und wir haben einiges aufgenommen. Videos und so weiter, die gibt es immer noch. Ja, das war dann für mich eine neue Aufgabe, die habe ich mit voller Inbrunst, habe ich mich dieser Aufgabe gestellt, weil ich ja schon am Anfang, glaube ich, gesagt hatte, wenn du keine Aufgabe hast, die Sinn vermittelt, dann geht das Leben langsam zu Ende. Ja. Und das war ja mein Schicksalspunkt, als ich, wie gesagt, mit 65 Jahren aus der Aufgabe, der ich so verwachsen war, herausgerissen wurde. Das war aber nicht anders möglich. Das ist halt so im öffentlich-rechtlichen Leben. Mit 65 wird man pensioniert, aber ich hatte keine Aufgabe. Heute, und ich wünsche mir sehnlichst, dass es noch ein paar Jährchen so hält.
Das hoffe ich auf jeden Fall auch und bin auch ganz sicher, du machst auf jeden Fall einen sehr dynamischen und agilen Eindruck. Was?
Hast du ja noch nichts gesagt, nicht?
Die genieße ich auf jeden Fall. Ich höre ganz andächtig zu hier. Ich habe selber in Münster studiert, das ist ja so neben dem Pott, also von daher habe ich da auch einen gewissen räumlichen Bezug zu. Also, was würdest du sagen, diese Sinnhaftigkeit hast du ja schon mal erwähnt. Ich habe das selber jetzt bei meinen Eltern auch mitbekommen. Die sind jetzt seit relativ kurzer Zeit pensioniert. Das ist natürlich schon ein krasser Schritt und auch eine Veränderung. Jetzt bist du ja jemand, der super proaktiv an die Sache rangeht. Du hast eben schon erwähnt, du bist wahrscheinlich einer der ältesten Start-up-Gründer. Ich finde das auch einfach mega cool. Das ist für mich so eine tolle Vorbildfunktion, auch zu sagen, hey, ich bin irgendwie weiter Gestalter meines Lebens und ich fange was Neues an und warum nicht? Trotzdem kann ich mir vorstellen, vielleicht gibt es auch in deinem Umfeld Menschen, die das vielleicht ein bisschen anders sehen oder die selber die Energie nicht mehr haben. Also wie gehst du damit um? Wie findest du die Energie und Kraft zu sagen, hey, ich starte hier jetzt nochmal neu durch?
Ja, also da muss ich dir sagen, da lasse ich mir von keinem irgendwas anderes einreden. Das ist meine ganz persönliche Entscheidung, hinter der ich mit voller Kraft stehe. Und Menschen, die mir da jetzt etwas anderes andichten wollen, die mich weit in Verbindung bringen wollen mit meinem Vorleben, mit meinem Suchtleben, die nehme ich nicht zur Kenntnis, muss ich ehrlich sagen. Die scheide ich aus. So ist das. Und ich habe aber, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Furcht habe ich eigentlich gar nicht. Ich habe eigentlich nur in meinem Umfeld, wo ich das Gefühl habe, die bestärken mich in meiner jetzigen Aufgabe. Und also der Marc Ellenbrock ist mit Sicherheit einer aus dieser Karte, auf den ich mich freue und auf dessen Zusammenarbeit ich mich freue. Nee, ich könnte im Moment tatsächlich kein Beispiel nennen, wo jetzt einer wäre, der mich dann nochmal wieder versuchen würde, herauszulocken in das andere Feld. Nein, das wird nicht, das ist hoffnungslos. Braucht gar nicht erst anzufangen.
Ja, das Umfeld, das bestärkende Umfeld ist ja auch total wichtig. Könnte man sagen, dass sich für dich auch in einem ganz weiten Sinne so eine Art Kreis schließt, dass du jetzt was machst, was wieder mit Recht zu tun hat. Und du hast ja ganz am Anfang deiner Karriere auch mal Jura studiert. Und jetzt schließt sich ja vielleicht auch in gewisser Weise so ein Kreis, kann man das sagen?
Ja, das kann man durchaus sagen. Ja, das kann man durchaus sagen, dass sich wieder ein Kreis schließt. Ich habe ja wunderbare Jahre gehabt. Also ich daran denke, sehr viel Anerkennung, sehr viel Belobigung, die ich da erfahren habe in meiner Laufbahn als Sportreporter, überwiegend natürlich in Verbindung mit dem großen Fußball. Ich habe einige Auszeichnungen, die man gar nicht mehr steigern kann. Also ich habe zum Beispiel 1997 aus der Hand von Uli Wickert, und da hast du noch gar nicht gelebt, der Nachanker der ARD war, der große Uli Wickert, ne, hat mir auf der Bühne im großen Hotel zu Köln den Telestar überreicht. Das war sensationell für eine Fußballübertragung, musst du dir vorstellen. Es gab gar keine Sportkategorie beim Telestar 97, aber ich war nominiert mit einer Fußballübertragung aus Mailand. Ja, da hatte zufälligerweise der FC Schalke 04 den UEFA-Pokal gewonnen. Das ist bis heute der höchste Vereinserfolg. Schon 25 Jahre her, stell dir mal vor. Immer noch der höchste Erfolg des FC Schalke 04. Ich war die Stimme damals. Dafür bekommst du plötzlich den Telestar, und zwar in der Kategorie Dokumentation. Ja, da waren tolle Kollegen vertreten und Beiträge selber bewundert haben. Und dann kommt der Wickert auf die Bühne, holt das Kuvert aus der Tasche, sagt, der Gewinner war ich. Das war sicher der schönste Erfolg meiner ganzen Singvogel-Laufbahn. Und das habe ich alles erlebt. Und ja, und wenn ich zurückdenke heute, habe ich schon das Gefühl, dass ich mit meiner Aufgabe, die ich heute habe, ein Kreis schließe. So. Der ganze Mist, den ich bis dahin aufgehäuft habe, den darf ich dann doch wohl heute vergessen, oder?
Ich finde das immer so faszinierend, wenn man manchmal mit viel Abstand auf die Dinge guckt, dass man manche Dinge wirklich erst so Jahrzehnte später versteht. Da habe ich vielleicht das gemacht und das Wissen eingesammelt und das hilft mir jetzt hier wieder, also einfach ewig viel später. Genauso auch natürlich wie die Transformation von der Erfahrung, die nicht so schön war, in etwas, was aber dann total viel Kraft gibt und auch einen neuen Weg ermöglicht. Marc, als du damals Werner angeschrieben hast, war in dem Moment für dich so eine Zusammenarbeit schon irgendwo innerhalb des Vorstellbaren? Oder also wie bist du damals an die Sache rangegangen und wie hast du das auch so wahrgenommen, dass es sich dahin entwickelt hat, dass ihr tatsächlich jetzt zusammen ja, Zockerhelden gestartet habt?
Ja, also tatsächlich habe ich meine Erfolgsaussichten als ziemlich gering eingeschätzt. Also ich dachte, der Versuch kann nicht schaden, dass dann aber wirklich innerhalb von wenigen Stunden tatsächlich eine Rückmeldung kam. Also da war ich schon mehr als überrascht. Und dass sich dann aus dieser Rückmeldung tatsächlich im ersten persönlichen Kontakt auch gleich eine Zusammenarbeit entwickelte und die konkrete Idee zu einer Zusammenarbeit, das fand ich noch überraschender. Also ich habe damit nicht gerechnet.
Jetzt hast du es aber ja doch gemacht. Also bist du jemand, der auch immer wieder so proaktiv sein Leben gestaltet? Oder gab es da in dem Fall ein besonderes Moment, dass du einfach gesagt hast, das probiere ich jetzt mal? Also was war da so für dich dahinter?
Ja, es war eher Letzteres. Also wirklich einfach mal der Versuch, der nicht schaden kann, den man einfach mal unternehmen kann. Ja, ich mache das schon öfter mal, dass ich einfach versuche, bestimmte Kontakte herzustellen in dem Umfeld oder in dem wir uns im Augenblick bewegen. Zockerhelden versuche ich zum Beispiel immer mal wieder Persönlichkeiten aus der Sportwelt, aus der Fußballwelt zu kontaktieren, auf unser Projekt aufmerksam zu machen und vielleicht zur Mitarbeit zu bewegen. Die Erfolgsquote ist vernichtend gering und umso schöner, dass das dann mit dem Werner halt geklappt hat und auch so schnell geklappt hat.
Hast du ja auch schon eine gewisse Vergangenheit bei dem Thema. Vielleicht kannst du uns auch noch ein bisschen darüber berichten, was da ja für dich schon so dabei ist.
Ja, also bevor ich Werner kennengelernt habe, habe ich mich in der Tat schon längere Zeit mit dem Thema Online-Glücksspielverluste befasst. Ich bin seinerzeit drauf gekommen durch einen Kontakt aus dem persönlichen Umfeld, der sich dann quasi mir gegenüber geoutet hat und gesagt hat, er hätte Mist gebaut und Geld verloren. Mein erster Impuls damals war, muss ich ganz ehrlich jetzt so sagen, selber schuld. Der zweite Impuls war, dass ich mir das angeschaut habe und dann feststellte, da geht ja doch was. Und der dritte Impuls war, dass wir seinerzeit geklagt hatten und damit am Ende auch noch Erfolg hatten. Das war mein Einstieg in diese gesamte Thematik, die ich aber am Anfang wirklich aus Juristensicht ganz technisch betrachtet habe. Gibt es einen Anspruch, kann man Geld zurückholen? Fertig. Im Laufe der Zeit und gerade durch das Zusammentreffen mit Werner hat sich mein Blick auf die gesamte Problematik aber verändert. Man kann sagen, Werner hat mich sensibilisiert. Als ich ihn das erste Mal getroffen habe und als wir geredet haben, hat er im Grunde mir als völlig fremder Person innerhalb von 5 Minuten seine Lebensgeschichte erzählt. Und das hat mich bewegt. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Und das hat auch meinen Umgang mit der gesamten Thematik tiefgreifend verändert. Insbesondere auch meinen Umgang mit den Mandanten. Ich spreche heute mit den betroffenen Personen anders. Es ist zum Beispiel wirklich so, wenn ich einen Mandanten habe, der mir erzählt, ja, ich habe so und so viel Geld verspielt, aber seit 2018 spiele ich nicht mehr. Dann ist das allererste, was ich sage, meinen herzlichsten Glückwunsch zu Ihrer Spielfreiheit. Sie haben es geschafft, setzen Sie das bitte nie wieder aufs Spiel. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und so eine Äußerung hätte ich früher nicht getätigt, bevor ich Werner kennengelernt habe, weil ich heute weiß, durch was für ein tiefes Tal diese Menschen gegangen sind und was für Anstrengungen sie auf sich nehmen mussten, um da rauszukommen.
Ja. Werner, was würdest du sagen, wenn es jetzt hier Zuhörer gibt, die vielleicht sich auch, wenn sie das hören, fragen, okay, bin ich vielleicht süchtig? Also das vielleicht an sich ablehnen, aber jetzt dann doch mal ins Grübeln kommen, wenn sie so hören, wie du darüber sprichst. Was würdest du rückblickend sagen, sind Anzeichen, dass man dann doch so eine rote Linie überschritten hat?
Ja, das ist sicherlich eine ganz interessante Frage. Wie kann man das an sich selber feststellen? Also es geht ganz einfach los. Sag mal, jungen Menschen zum Beispiel, die haben ja heute alle mindestens ein Handy. So. Wie bezahlst du das? Hast du deine Oma schon angepumpt? Und spielst du vielleicht auf Bayern München, ne, wenn die jetzt gegen Schalke spielen? Und wie viel spielst du da? Das Das sind so einfache Fragen, die ich dann jungen Menschen stellen würde. Du musst sie ja direkt ansprechen. Es geht ja nicht anders. Und es ist meine Erfahrung. Es geht ja dann, wenn du es nicht schaffst auf so einem Weg, es kann ganz schnell gehen, dass man runterfällt, dass man plötzlich die Übersicht verliert. Und es ist ja leider so. Oft sind ja Familien betroffen. Also wir haben ja in dem neuen Glücksspielstaatsvertrag steht eigentlich drin, maximal 1.000 Euro monatlicher Verlust. Ja, jetzt stell dir mal vor, eine vierköpfige Familie, der Vater verdient vielleicht 2.500. Wenn er davon 1.000 verliert, dann sind drei andere Menschen mit betroffen. Vor allem um die Kinder geht es mir. Das ist ganz, ganz schlimm, dieses Schicksal, was damit verbunden ist. Für diese Menschen, die mit betroffen sind von dieser Spielsucht. Das ist leider so. Ich will die Oma, die jedes Wochenende 2 Euro auf Bayern München spielt, nicht unbedingt auf einen anderen Weg bringen. Die soll das ruhig weitermachen. Ja, das ist ja so. Das kann es ja nehmen, wie man will. Millionen Menschen spielen auch Lotto. Du kannst auch mit dem Lotto spielen, ist eine kleine Sucht verbunden. Ich kenne mindestens 2 Menschen, die haben sich beim Lottospielen stranguliert. Aber um Gottes Willen halte ich jetzt hier keine Rede gegen das Lottospielen. Das sollen eingespielte Menschen, die nicht alles im Leben gemacht haben, in einem kleinen Umfang auch um Gottes Willen weitermachen. Dagegen will ich gar nicht anreden, nicht? Sondern diese gefährlichen anderen Spielarten, wo Menschen sehr schnell in eine richtige Suchtkasse hineingeraten, das ist mein großes Problem. Und wenn wir die Möglichkeiten hätten, sozusagen sauber medizinisch, vielleicht mit einer kleinen Operation, diese Lunte, die mir angelegt war, von der ich keine Ahnung hatte, die dann aber, wie gesagt, zur Großexplosion geführt hat. Ja, wenn man die explodieren könnte, medizinisch sauber, dann hätten wir das große Glücksspielproblem vielleicht gar nicht. Aber das geht ja nicht, das weiß ja keiner vorher, ob er diese Lunte hat. Das stellt sich erst raus, wenn du schon drin bist. Und dann ist zu spät.
Ja, interessant, dass du sagst Lunte, also was ja mit Explosionsgefahr dann verbunden ist. Und vielleicht auch die Frage, ob das eigentlich jeder hat oder ob das so eine Art Mischung ist, es hängt von der Persönlichkeit ab und wahrscheinlich auch von den Umständen. Also du hattest ja auch schon ein paar Umstände genannt, zum Beispiel dieser Schritt in, ich hatte immer einen sehr sinnerfüllten Beruf und plötzlich ist da so eine Leere und mit was fülle ich jetzt diese Leere? Und sowas ist ja was, in das man dann erstmal so reintreiben kann. Dass man, wie jetzt ja auch in deinem Fall, du ja wieder eine Sinnhaftigkeit gefunden hast, interessanterweise, indem du ja einmal durch diese Leere dann durchgegangen bist.
Ich meine, es gibt ja diesen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung. Also die Ursache für mich liegt doch eindeutig früher. Ja, ich war nicht vorbereitet sozusagen auf mein solches Rentenleben nennen oder wie auch immer. Jedenfalls, ich war nicht vorbereitet auf die Phase meines Lebens, die nach meinem Abschied aus dem Reporterleben dann eingetreten ist. Darauf war ich nicht vorbereitet. Da fängt der Fehler schon an. Und das war sozusagen die Ursache für alles, was später dann passiert ist. Und dann gibt es natürlich immer einen aktuellen Anlass. Und der war bei mir ganz kurz und bündig. Ich kam völlig unvorbereitet einmal an so einem Pferdeladen vorbei. Die Tür stand auf, 1/2 Meter. Ich habe raus vernommen, ich habe Stimmen gehört und ich hatte leider nicht genug Kraft, da vorbeizugehen, sondern ich habe meinen Kopf in diesen Spalt eingesteckt und dann aus dem Kind, der Laden war brechend voll, stimmungsvolle Atmosphäre, Da riefen gleich drei Leute von innen, da lief da der Fußball-Fuzzi, da von Ransat 1, komm doch mal rein. Ja, das hat mir geschmeichelt, sage ich ehrlich. Ich hätte weiterlaufen müssen. Ich bin da reingegangen, dann sah ich große Bildschirme an den Wänden. Auf einem liefen Pferde über grünes Gras, auf dem anderen trabten sie auf Sandburg in Paris, Vincennes. Und dann in Punchestown in Irland und so weiter. Ach, und da war eine Stimmung. Und irgendwann sagt einer, du, guck mal jetzt da auf diesen Schirm. Da kommt jetzt das vierte Rennen aus Paris, aus Vincennes. Die Nummer 11, der kann doch gar nicht verlieren. Wie Jean-Marie basiert, der beste Fahrer in Frankreich. Den weck ich jetzt. Willst du was mitmachen? Und dann habe ich im Grunde genommen völlig unreflektiert in meine hinterste Brusttasche gefasst und habe einen 20er erwischt. Ja, ja, mach mal für mich mit. Im Grunde völlig unbeteiligt. Und wir haben weiter über Fußball diskutiert. So, und nach 3, 4 Minuten stieß der mich von hinten an und sagt, jetzt musst du auch mal hingucken. Jetzt sind die gleich in der Zielgeraden. Da in Paris, guck mal unser. Der geht ja noch Hände voll an der Außenseite. Och, der gewinnt doch. Ja, der gewann auch. Und ich kriegte für 20 Euro 42 Euro zurück. Dann haben wir noch ein bisschen diskutiert. Und ich bin mit einem sehr schönen, erfüllten Gefühl nach Hause gefahren. So, 14 Tage später musste ich wieder auf die Post. Mein Postfach war voll. Und ich habe gedacht, ach, das war eigentlich ganz schön da vor 14 Tagen. Ne? Ob ich da heute nochmal hingehe? Ne? Ja, weißt du, und das war schon die Entscheidung sozusagen. Da bin ich wieder hingegangen. Die Tür stand nicht auf und niemand hat von innen nach mir gerufen. Nein, ich habe die Tür selber aufgemacht. Und es war tote Hose. Da saßen vielleicht drei Hansels am Tisch und guckten in ihr. Und dann bin ich selber nach vorne gegangen, habe mich da ein bisschen eingelesen und dann guckte ich wieder auf meinen Bildschirm. Da kam gerade ein Schimmel daher, auf grünem Gras. Da dachte ich, ach, der geht aber toll, den wette ich jetzt mal. Ja, mit 50 Euro. Der hat nicht gewonnen. Aber der war Zweiter. Verstehst du? Der war leider nur Zweiter. Und so kannst du doch nicht aufhören. Dann habe ich nachgewettet und so ging es Schritt für Schritt, bis ich ganz unten war. Mhm. Das habe ich schon erzählt. Mhm.
Ja, total, total interessant, wie das dann auch so eigentlich so harmlos beginnt. Ne? Also so am Anfang eigentlich ganz, ganz schön und dann geht es halt so Schritt für Schritt und plötzlich in eine Richtung, die man sich natürlich am Anfang nie so vorgestellt hat.
Naja, ich kann dir sagen, bei mir war es also nicht Olli Kahn mit dem roten Telefon. Mich hat der Spielteufel persönlich die Hand genommen und hat mich ans Tor zur Hölle geführt. So war es bei mir.
Ja, und du hast dich dann selber wieder rausgeführt. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Und das ist ja auch, also glaube ich, wirklich inspirierend zu sehen, okay, man kann halt auch in das Tor zur Hölle reingehen und einmal durch die Mangel drehen lassen und auf der anderen Seite wieder rauskommen und mit der Erfahrung, die man dort gemacht hat, etwas Neues erschaffen und ja, neu anfangen, was Neues aufbauen und dabei noch seine Sinnhaftigkeit finden, weil da warst du ja eigentlich auch auf der Suche. Ne? Im Endeffekt hat es ja durch diesen Mangel ist ja die Sinnhaftigkeit am Ende wieder rausgekommen, was ich auch total cool finde. Sehr schön. Hast du vielleicht noch abschließenden Tipp, Werner, weil das war jetzt so ein Seitenthema, was ich aber auch sehr wichtig finde. Ich glaube, dieser Verlust der Sinnhaftigkeit mit der Pensionierung ist ja nicht gerade so ein seltenes Problem. Was würdest du rückblickend empfehlen? Wie könnte man diesen Übergang für sich gut moderieren?
Also, ich kann allen Menschen, die so tief drinstecken, irgendwann, du warst ja auch bei mir, Du gibst ja deinen Verstand nicht komplett ab. Irgendwann liegst du abends im Bett, kannst nicht einschlafen. Und dann hast du auch mal wieder einen klaren Gedanken. Du denkst, verdammt nochmal, was hab ich denn bloß gemacht? Ja. Also Menschen, die so weit sind, denen kann ich nur raten, macht euch offen. Und hochzitierten, vertrauten Menschen nicht findet, dann geht ins Internet und guckt. Es gibt mit Sicherheit in der näheren oder etwas weiteren Umgebung mindestens eine Gruppe, Selbsthilfegruppe. Meldet euch da an. Da braucht ihr euch nicht zu schämen. Da sitzen Menschen mit denselben Problemen. Da wird offen geredet. Das ist der erste Schritt vielleicht. Also ohne Offenmachen gibt es leider keine Heilung. Mhm. Vielleicht nochmal ein Beispiel. Das kennen wir auch von alkoholsüchtigen Menschen. Ja, die im Alkohol versunken sind. Wer nicht begreift, dass er krank ist, braucht eine Therapie gar nicht erst anzufangen. Die wird nicht gelingen. Er wird auch keine Doktoren finden, die ihn dann überhaupt annehmen zu einer Therapie. Zuerst muss diese Einsicht eintreten, ja, ich bin krank. Ich brauche jetzt Hilfe und ich will jetzt Hilfe. Mhm. Das ist der Weg zum anderen Leben.
Ja. Zurück. Ja. Wie kann man da mit euch am besten in Kontakt treten, wenn jetzt jemand sagt, okay, irgendwie habe ich mit dem Thema doch was zu tun und hört das vielleicht und möchte mit euch in Kontakt treten?
Ja, man kann jederzeit Kontakt zu uns aufnehmen über unsere Website zockerhelden.de. Dort findet sich ein Kontaktaufnahmeformular, das man ausfüllen kann. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, direkt per E-Mail in Kontakt zu treten. Und dort seine ganz individuellen Wünsche zu äußern, sei es die juristische Dienstleistung, die ich erbringe, oder, was sehr häufig kommt, die Bitte um konkrete Hilfe, Kontaktaufnahme durch Werner, um das persönliche Gespräch, das Werner auch führt. Da kann man jederzeit den Kontakt, wie gesagt, über die Internetseite suchen.
Super. Mir geht es ja in diesem Podcast Zukunft Rechtsmarkt auch ganz besonders darum, was Juristen und Juristinnen zu einer, ich nenne das, lebenswerten Welt beitragen können, mit Blick auf Innovation, Natur und Gesellschaft. Ich finde, bei dem, was ihr macht, ist auf jeden Fall für mich so ein gesellschaftlicher Aspekt definitiv drin, weil ihr tragt ja was bei zu einer ausgeglichenen, ja, besseren Gesellschaft. Was mich auch nochmal interessieren würde bei dem Thema, und vielleicht habt ihr da nochmal so ein Statement zu, allgemein zu dieser Frage, was kann man als Jurist, als Juristin beitragen oder wie findet man auch das, was man beitragen kann? Weil ich einfach finde, dass wir diese Rolle oft noch nicht so ausfüllen, wie wir sie ausfüllen könnten, wenn man auch schaut, was für Positionen Juristen und Juristinnen oft in der Gesellschaft wahrnehmen und innehaben.
Ja, das ist richtig. Das deckt sich eigentlich auch mit meiner Wahrnehmung. Bei dem, was wir jetzt über Zockerhelden machen, kann ich als Jurist nicht auf die Billable Hours schielen oder ähnliches. Das funktioniert nicht. Ich führe eine Vielzahl von Gesprächen mit betroffenen Personen, aus denen tatsächlich kein Mandatsverhältnis wird. Aber ich würde am Ende des Tages sagen, ich habe diese Gespräche trotzdem nicht umsonst geführt. Ich habe dann das Gefühl, dass ich vielleicht juristisch nicht helfen konnte oder nichts bewirken konnte, aber im zwischenmenschlichen Bereich hier und da natürlich schon im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ich denke, wenn man sich so einem Thema widmet wie der Rückholung von Glücksspielverlusten, dann kann man das als Jurist wirklich nur dann machen, wenn man sich zugleich auch mit der gesellschaftlichen Relevanz des Themas befasst und nicht nur mit der juristischen Relevanz. Das geht am Ende des Tages Hand in Hand. Eines funktioniert nicht ohne das andere. Ich kann, davon bin ich fest überzeugt, hier keine gute anwaltliche Dienstleistung erbringen, wenn ich mich nicht zugleich auch mit der Person und der dahinterstehenden Geschichte vertraut mache. Und das ist im Grunde mein kleiner Beitrag zu der Gesamtthematik oder zu der sozialen Verpflichtung, die wir auch als Anwälte durchaus mittragen. Ich finde es ganz gut, wenn Anwälte über ihren Tellerrand hinausschauen und sich nicht nur um Paragraphen kümmern und Gesetzbücher, sondern auch Bewusstsein dafür entwickeln, wie Wirken tatsächlich im großen Kontext sich darstellt.
Mhm. Ja, total schön gesagt. Vielen Dank, Marc. Ja, Werner, das letzte Wort würde ich gern an dich geben.
Die letzten Argumente von Marc haben sicherlich auch, ob sie so formuliert war, weiß ich nicht mehr, aber so ähnlich habe ich ihn sofort bei unserer ersten Begegnung empfunden. Das ist ganz, ganz wichtig. Man kann nur hoffen, dass es viel mehr solcher Anwälte noch gibt. Denn das Problem in der Gesellschaft ist riesig, riesig. Wir wissen gar nicht genau, wie viele es sind, aber es sind viel, viel mehr Menschen betroffen, wie wir heute annehmen. Das ist schon mal ganz klar. Und wir wissen auch, dass zum Beispiel natürlich diese, ich sage ganz bewusst nochmal, diese Blutsauger, die sind ja schon von juristischen Dimensionen umzingelt, förmlich. Ja, deshalb kann es auf der Seite, auf der wir kämpfen, gar nicht genug bewusste Juristen geben, die sich da in dieser Weise engagieren, im Sinne unserer Gesellschaft. Das Problem ist wirklich enorm.
Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Ich finde es sehr interessant, was ihr geteilt habt und auch absolut inspirierend, Werner, wie du deinen Lebensweg verfolgst, dich da jetzt an der Stelle so eindrucksvoll neu erfunden hast, und finde ich ganz klasse und bin ganz gespannt, euch weiter zu verfolgen. Danke, dass ihr heute da wart.
Vielen Dank für das Gespräch auch von mir. Danke.
Ja.
So, ich freue mich, wenn euch das heutige Gespräch ebenfalls berührt habt und ihr daraus so, ich freue mich sehr, wenn euch das heutige Gespräch ebenfalls berührt hat. Bei mir war das auf jeden Fall so. Und wenn ihr etwas daraus mitnehmen konntet, vielleicht auch eine Inspiration für euer Leben, dass es einfach nie zu spät ist, etwas Neues anzufangen, und dass es sich total lohnt, auch bei seinen gefühlten Niederlagen hinzuschauen, was da eigentlich für ein im Endeffekt Geschenk drinstecken kann, auch wenn es natürlich manchmal super schwer ist, das zu sehen, während man mittendrin steckt. Und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat und ihr den Zukunft Rechtsmarkt-Podcast gerne unterstützen möchtet, dann freue ich mich extrem über eure Bewertung, eure 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify. Natürlich auch über euer persönliches Feedback. An dieser Stelle auch wieder vielen, vielen Dank an all die Nachrichten, die mich regelmäßig erreichen. Das ist voll die Motivation und macht mir immer total Spaß, euer Feedback zu lesen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag, wo auch immer ihr ihn verbringt.